Vater im Himmel, wir danken dir für diesen schönen Tag. Wir danken dir, dass es ein Tag mit dir ist. Wir danken dir, dass du uns siehst und dass du uns genau kennst. Wir danken dir, dass du uns nähren und leiten willst durch dein Wort. Wir bitten dich um das Wirken deines Heiligen Geistes durch dein Wort und danken dir, dass wir nie alleine sind, sondern du an unserer Seite bist, dass du uns lieb hast und dass sich daran nichts ändert. Amen. Liebe Freunde, unter der Schlagzeile Beleidigung kostet Sohn den Unterhalt war in den Zeitungen vor ein paar Jahren Folgendes zu lesen. Ein hannoverscher Vater, hieß es da, mittelständischer Unternehmer, hat das Kunststück fertiggebracht, seinen jurastudierenden Sohn den monatlichen Unterhalt von 500 Euro und die mietfreie Wohnung zu entziehen. Damit reagierte er auf die ständigen Attacken des Sohnes, der ihn auch öffentlich als kapitalistischen Ausbeuter und Umweltverschmutzer betitelt hatte. Der junge Mann erhob gegen die väterliche Sperrung von Wohnung und Monatswechsel Klage, aber das Amtsgericht Hannover stellte sich auf die Seite des Vaters und wies die Klage ab. Jetzt muss der Student zusehen, wie er sich selbst finanziert. Zwischen Vater und Sohn ist es zum Bruch in der Beziehung gekommen. Um den Bruch in einer Beziehung und deren Heilung geht es auch in dem Abschnitt der Bibel, der uns heute Nachmittag jetzt zuerst beschäftigen wird. Traditionell trägt dieser Abschnitt aus dem Neuen Testament die Überschrift der verlorene Sohn. Dieser Titel ist nicht ganz unberechtigt, hat allerdings auch Nachteile, denn bitte, es geht in diesem Gleichnis ja nicht nur um einen Sohn, sondern um deren zwei. Beide zusammen werden mit ihrem Vater im allerersten Satz dieses Gleichnisses ausdrücklich genannt. Und darum ist es nicht ganz fair, den zweiten Sohn in der Überschrift einfach in die Rubrik unter ferner liefen abzuschieben. Vielleicht sollte man dieses Gleichnis von Jesus treffender, der barmherzige Vater und seine zwei Söhne nennen. Oder, das wäre mein Vorschlag, etwas ungewöhnlich, der verstoßene Vater. Hören wir zunächst den Bibeltext, damit wir nicht wie Blinde von der Farbe reden. Textgrundlage heute Nachmittag sind zunächst die Verse 11 bis 19 im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Lukas 15, 11 bis 19. Und ich lese nach der Übersetzung Luther 84. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Was wir hier vor uns haben, ist alles andere als eine harmlose Geschichte. Hier verstößt ein Sohn seinen Vater und mit ihm seine ganze Familie, und zwar auf eine äußerst brutale Art und Weise. Was ihn genau dazu treibt, was in ihm vorgeht und welche Konsequenzen das hat, das werden wir miteinander herausfinden. Und darum heißt das Thema jetzt der verstoßene Vater oder die Heilung der Gleichgültigkeit. Schauen wir genau hin, es gibt viel zu entdecken über die Beziehung zwischen uns Menschen und dem lebendigen Gott. Punkt 1 heute Nachmittag heißt der Todeswunsch. Der Todeswunsch. Verse 11 und 12. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Eines muss man wissen, wenn man sich mit diesem Gleichnis Jesu beschäftigt: Es war damals durchaus möglich, dass ein Vater seinem Sohn den Besitz schon zu Lebzeiten vermachte. Dafür standen gesetzliche Verfahren zur Verfügung. Allerdings war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass von diesem Verfahren erst dann Gebrauch gemacht wurde, wenn der Tod des Vaters unmittelbar bevorstand. Der Erbe bekam dann das Eigentumsrecht über den Besitz, nicht aber das Verkaufsrecht. Das ist ein Unterschied. Er bekam das Eigentumsrecht, nicht aber das Verkaufsrecht. Der Besitz wurde weiter vom Vater verwaltet. In Vers 31 wird das sofort deutlich, gucken wir später drauf, ich sage es nur jetzt schon mal. Da sagt der Vater zu dem älteren Sohn: Alles, was mein ist, das ist dein. Also, wenn ein Vater seinen Besitz zu Lebzeiten vererbte, behielt er das Verkaufsrecht, aber der Sohn bekam das Eigentumsrecht. Das bedeutet, dass der Vater natürlich weiterhin das Recht hatte, zum Beispiel ein Kalb schlachten zu lassen, wie es Vers 21 oder Vers 23 berichtet. Aber völlig undenkbar war es damals, dass ein Sohn seinen Anteil am gemeinsamen Besitz einforderte, solange der Vater noch gesund und bei besten Kräften war. Die Bitte des jüngeren Sohnes, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, war nach damaligem Empfinden eine Unverfrorenheit ohnegleichen, und in der nahöstlichen Landbevölkerung von heute wird das auch instinktiv so verstanden. Der Theologe Kenneth Bailey hat auf seinen Reisen durch den Nahen Osten in unzähligen Dörfern die Bitte des jüngeren Sohnes um sein Erbe zur Diskussion gestellt. Die Antwort war immer die gleiche. Immer wieder erlebte Bailey ein Gespräch dieser Art. Er fragte: Hat irgendjemand in eurem Dorf schon jemals solch eine Bitte ausgesprochen? Niemals. Wäre es denkbar, dass jemand eine solche Bitte äußert? Unmöglich. Wenn jemand es tun würde, was würde geschehen? Der Vater würde sehr zornig werden und die Bitte ablehnen. Warum? Diese Bitte bedeutet, dass er sich wünscht, dass sein Vater stirbt. Die Bitte des jüngeren Sohnes bedeutet, dass er ungeduldig darauf wartet, dass der Vater stirbt. Das heißt, seine Bitte ist eine sehr radikale Form der Rebellion gegen seinen Vater. Und damit sind wir sofort an einem sehr ernsten Punkt. Machen wir uns klar: Der Vater in dem Gleichnis steht für den lebendigen Gott und der Sohn für uns Menschen. Wenn nun der Sohn den Tod des Vaters wünscht, dann bedeutet das auf uns Menschen übertragen, dass eine Menschheit, die gegen Gott rebelliert, in der Tat dessen Tod wünscht. Was bedeutet es? Viele haben exakt an dieser Stelle ihre Schwierigkeiten. Sie sagen sinngemäß: Aber ich habe doch gar nichts gegen Gott. Ich bin weit davon entfernt, seinen Tod zu wünschen. Niemals käme mir so etwas in den Sinn. Ich will niemandem etwas unterstellen, was er weit von sich weist. Aber es bleibt dann eine Frage. Die Frage lautet: Wie in aller Welt konnte es dann dazu kommen, dass der Sohn Gottes, Jesus, viehisch an einem Kreuz zu Tode kam? Wenn kein Mensch den Tod Gottes wünscht, wenn zwischen Gott und uns Menschen eigentlich alles ganz, ganz harmlos ist, warum schlossen sich dann die Menschen vor 2000 Jahren zusammen, um den Sohn Gottes zu kreuzigen, der doch niemand ein Unrecht getan hatte? Warum? Die Bibel nennt den Grund. Sie sagt, dass jeder Mensch von Natur aus ein Feind Gottes ist. Und wenn wir das verdrängen, wenn wir das nicht hören wollen, weil wir finden, es sei eine Beleidigung des guten Geschmacks, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann kennen wir uns selbst nicht und kennen den lebendigen, heiligen Gott nicht. Wir ahnen dann nichts von der Schärfe des Konflikts zwischen ihm und den Menschen. Wir betrügen uns selbst und viel schlimmer noch, wir bringen uns damit um die Chance, unsere kaputte Beziehung zu Gott heilen zu lassen. Der Grund, warum viele Menschen meinen, sie hätten noch nie etwas gegen Gott gehabt, scheint mir dieser zu sein. Sie haben nichts gegen Gott, solange er in ihrem Leben bereitwillig die Rolle eines Zaungastes spielt. Solange er nicht wirklich etwas zu sagen hat, haben sie nichts gegen ihn. Sie können ihn, wie man so sagt, ganz entspannt einen guten Mann sein lassen. Die Dinge ändern sich aber, wenn Gott ihnen in Jesus wirklich nahe kommt. Dann setzt in aller Regel Gegenwehr ein. Wenn Menschen begreifen, dass mit Gott zu leben bedeutet, sich ihm völlig unterzuordnen, völlig für ihn zu leben, dann mobilisieren sie vorerst wenigstens alle Kräfte, um das zu verhindern. Sie wollen ihr selbstbestimmtes Leben auf keinen Fall aufgeben. Hier ist ein Beispiel. Der amerikanische Pastor John MacArthur berichtet Folgendes. Eines Tages kam eine junge Frau in mein Büro, eröffnete mir, sie sei Prostituierte und sagte, ich brauche Hilfe, ich bin verzweifelt. Nachdem ich mit ihr über Jesus und die Anforderungen des Lebens in seiner Nachfolge gesprochen hatte, fragte ich sie, möchten Sie Jesus als den Herrn Ihres Lebens bekennen? Ja, ich will, sagte sie, ich hab's kapiert. Sie war am Ende und sie wusste es. So betete sie mit mir und lud, wie es aussah, Christus in ihr Leben ein. Ich sagte, nun möchte ich, dass Sie etwas Bestimmtes tun. Haben Sie Ihr Adressbuch dabei, in dem die Namen all Ihrer Kunden stehen? Als sie antwortete, dass sie das Büchlein in der Tat dabei habe, schlug ich ihr vor, lassen Sie uns ein Streichholz anzünden und dieses Adressbüchlein jetzt miteinander verbrennen. Sie sah mich überrascht an und fragte, was meinen Sie? Nun, genau das, was ich sagte, antwortete ich, wenn Sie wirklich Jesus als den Herrn Ihres Lebens angenommen haben, wenn Sie wirklich seine Vergebung empfangen haben und künftig für ihn leben wollen, dann lassen Sie uns dieses Büchlein jetzt verbrennen und Ihre Neugeburt aus dem Heiligen Geist feiern und Jesus preisen. Aber, wandte sie ein, aber dieses Büchlein ist eine Menge Geld wert. Eine Menge Geld. Ich antwortete, sicher, ist es das. Da steckte sie es zurück in ihre Handtasche, sah mir direkt in die Augen und sagte, ich will dieses Buch nicht verbrennen. Ich glaube sogar, ich will Jesus nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Und so verließ sie den Raum. Als sie die Kosten der Nachfolge begriff, merkte sie, dass sie nicht bereit war, diese Kosten zu übernehmen. In jedem Menschen steckt von Natur aus eine radikale Rebellion gegen den lebendigen Gott. Und darum ist es immer ein echtes Wunder, wenn ein Mensch diese Rebellion aufgibt und sich bekehrt. Es kommt nicht so häufig vor. Aber schauen wir, wie es mit dem jüngeren Sohn weitergeht. Die Beziehung zu seinem Vater hat er zerstört, nachdem er den Todeswunsch ausgesprochen hat. Und jetzt laufen die Konsequenzen mit großer Folgerichtigkeit alle nacheinander ab. Vers 13 informiert uns. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Was heißt das, er sammelte alles zusammen? Das heißt, er machte alles zu Geld. Und zwar sehr schnell, da steht ausdrücklich nicht lange danach. Konkret bedeutet das, der jüngere Sohn machte sein Erbe binnen kürzester Frist zu Geld. Und wir alle wissen, schnell verkaufen bedeutet immer billig verkaufen. Dazu muss man wissen, dass der Wert eines Hofes damals nicht in Bargeld bestand, sondern in Feldern, in Vieh, in Gebäuden. Dem jüngeren Sohn stand ein Drittel dieses Besitzes zu. Wenn nun ein Drittel der Felder und des Viehs plötzlich verkauft wurden und zu Geld gemacht wurden, dann bedeutete das für den Hof einen riesigen Verlust, der existenzgefährdend war. Und jetzt kommt's. Dem jüngeren Sohn ist das gleichgültig. Es ist ihm vollkommen egal. Nach dem Bruch mit dem Vater bricht die Gleichgültigkeit aus ihm hervor. Es ist ihm egal, was aus dem Vater wird, es ist ihm egal, was aus dem Hof wird, es ist ihm egal, was aus seinem älteren Bruder wird. Nur eines ist ihm nicht egal und das ist das Geld, das er hat. Man könnte sagen, er ist radikal selbstbezogen und darum ist er gleichgültig. Solange ein Mensch in seiner natürlichen Rebellion gegen Gott lebt, ist er gleichgültig gegen seinen Schöpfer. Es ist ihm egal, welchen Plan Gott für sein Leben hat. Es ist ihm egal, was Gott über sein Leben denkt. Es ist ihm egal, was Gott zu ihm zu sagen hat. Nur sein Leben, sein Glück, sein Erfolg und seine eigenen Pläne, die sind ihm nicht egal. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob dieser Mensch ein Lebemann ist, der nichts anbrennen lässt, oder ein sozial engagierter Gutmensch, der nach hohen Idealen lebt. Die Rebellion ist bei beiden dieselbe. Und die Gleichgültigkeit gegen Gott auch. Vers 13. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Der jüngere Sohn hält es nicht mehr aus in der Nähe seines Vaters. Er muss eine weite Distanz legen zwischen sich und dem Vater. Er kann sich nicht vorstellen, ein Leben gemeinsam mit seinem Vater und unter dessen Leitung zu führen. Der bloße Gedanke daran lässt ihn schaudern. Und so zieht er eilig weg. Möglichst weit weg von seinem Vater, den er verstoßen hat. Er gibt die Gemeinschaft mit dem Vater auf, die Sicherheit für sein Leben bedeutete. Er gibt auch damit die Wurzeln auf, die ihm Halt gegeben haben. Er wird zum Vagabunden, der wurzellos durch sein Leben floatet, der nur noch sich selbst hat und sein Geld. Der Molekularbiologe und Atheist Jacques Monod schrieb einmal, der Mensch muss aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist die Situation eines Menschen, der auf Distanz zu Gott gegangen ist. Und das ist die Situation vieler Menschen heute. Sie sind wurzellos, sie sind vagabunden. Das ist ein interessanter Punkt, denn hier wird deutlich, was Sinn und Ziel unseres Lebens ist und wie wir es verfehlen. Sinn und Ziel unseres Lebens bestehen darin, dass wir unser Leben in vertrauter Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und unter seiner Leitung leben. Sinn und Ziel unseres Lebens ist es, ihn unser Leben ausfüllen zu lassen bis in den letzten Winkel. Sinn und Ziel unseres Lebens ist es, ihn mit allem zu ehren, was wir haben und sind. Und alles andere als zweitrangig zu betrachten. Auch unseren Ehepartner, unsere Karriere, unseren Erfolg, unsere Gesundheit, unser Glück. Nicht unwichtig, aber zweitrangig. Sinn und Ziel unseres Lebens ist es, unsere heißgeliebte Selbstbestimmung bewusst aufzugeben und stattdessen uns vom Vater des Lichts bestimmen zu lassen, bis in die Wurzeln hinein. Der kleine Westminster-Katechismus bringt es auf den Punkt. Er sagt, Hauptzweck des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ein ganz wichtiger Satz. Und damit sind wir am zweiten und auch letzten Punkt dieses ersten Teils. Und der zweite Punkt heißt, ein gesichtswahrender Plan. Verse 13 bis 16. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, aber niemand gab sie ihm. Er brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Der ältere Bruder vermutet später in Vers 30, dass dies Prassen auf unmoralische Weise geschah, nämlich mit Huren, aber das kann der ältere Bruder gar nicht wissen. Weil der jüngere Bruder nämlich in einem fernen Land war. Seine Worte, die Worte des älteren Bruders sind also reine Verleumdung. Fest steht nur, dass der jüngere Sohn das Geld vollständig durchbrachte. Womit? Darüber schweigt das Gleichnis. Und dann, als alles weg ist, kommt eine Hungersnot über das Land und er fing an zu darben. Auch im 21. Jahrhundert gibt es Hungersnöte, das wissen wir alle. Und die sind ernst genug. Aber damals war eine Hungersnot ein unbeschreiblicher Horror. Eine Vorstellung gibt uns eine Hungersnot, die 1889 im Sudan wütete. Ein österreichischer Offizier namens Rudolf Karl von Slatin erlebte diese Hungersnot mit und beschrieb sie mit den folgenden Worten. Er erzählt von Kindern, die in die Sklaverei verkauft wurden, damit sie nicht verhungern mussten. Er spricht davon, dass jeden Morgen auf den Straßen der Hauptstadt tote Menschen gefunden wurden. Wenn die Zahl anstieg, erklärte der Herrscher der Stadt alle verantwortlich, die Toten vor ihren Häusern in den Fluss zu werfen. Die Einwohner versuchten daraufhin, die Leichname vor ihren Häusern auf die Seite ihrer Nachbarn zu schaffen. Jeden Morgen gab es in der ganzen Stadt Streitereien darüber, wo denn die Toten tatsächlich gestorben waren. Die Händler mussten Peitschen aus Nilpferdleder bei sich tragen, um sich die verrückt gewordenen Bettler vom Leib zu halten. Unbewaffnete Männer, die es wagten, nachts auszugehen, wurden angegriffen und gegessen. Umherstreifende Tiere wurden gefangen und ungekocht verzehrt. Schuhleder, verfaultes Fleisch und Abfall, alles wurde gegessen. Dorffamilien, die sich dem Tode nahe sahen, mauerten die Türen ihrer Häuser zu und warteten innen auf den Tod, damit ihre Leichname nicht von den Hyänen gefressen würden. Ganze Dörfer wurden auf diese Weise ausgerottet. Das bedeutete Hunger. All dies erlebt der jüngere Sohn. Und jetzt stellt sich sofort unabweisbar eine Frage. Warum kehrte er trotz dieses Horrors dennoch nicht sofort nach Hause zurück? Warum? Nun, es gab mindestens drei schwerwiegende Gründe, die ihn davon abhielten. Erstens, er hat die Beziehung zu seinem Vater auf brutalste Weise zerstört. Er wagt es nicht, ihm unter die Augen zu treten. Zweitens, wenn er nach Hause kommt, muss er mit der abgrundtiefen Verachtung seines älteren Bruders leben. Er muss das Brot seines Bruders essen und seine Verachtung schlucken. Und darum wagte er es nicht, seinem Bruder unter die Augen zu treten. Und drittens, wenn er nach Hause zurückkehrt, wartet die sogenannte Kezaza-Zeremonie auf ihn. Die jüdischen Sitten des ersten Jahrhunderts verlangten diese Zeremonie für den Fall, dass ein jüdischer Junge das Erbe seiner Familie unter Heiden vergeudete und es dennoch wagte, nach Hause zurückzukommen. Worin bestand diese Zeremonie? Sie bestand darin, dass die Dorfgemeinschaft einen großen Tontopf vor dem Heimkehrer zerschmetterte. Dann riefen alle, dieser Mensch ist von seinem Volk abgeschnitten. Hinterher würde niemand mehr mit ihm zu tun haben wollen. Niemand würde ihm auch nur noch ein Stück Brot geben. Und so wagte er es auch nicht, den Bewohnern seines Heimatdorfes unter die Augen zu treten. Verse 15 und 16, und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Bürger, das waren damals privilegierte, reiche Leute. Nicht jeder Bewohner der Stadt war ein Bürger. Für hängen steht im griechischen Wort das Wort kolao. Und kolao bedeutet eigentlich kleben. Er klebte sich an einen reichen Einwohner. Das heißt, er wird zur Klette. Und der Bürger schickt ihn wohl, um ihn loszuwerden, zum Schweinehüten. Bei uns in der Bundesrepublik werden jährlich knapp 60 Millionen Schweine geschlachtet und aufgegessen. 60 Millionen. Das Schweineschnitzel nach Art des Hauses ist ein Klassiker. Im Nahen Osten ist das bis heute undenkbar. Sowohl Juden als auch Muslime verachten Schweine zutiefst und Christen im Nahen Osten schließen sich dieser Sicht der Dinge meistens an. Gelegentlich werden in Dörfern im Nahen Osten Schweine als eine Art Müllabfuhr auf vier Beinen gehalten. Sie laufen frei herum und fressen Abfälle und Unrat aller Art. Der jüngere Sohn wird nun ausgerechnet zum Schweinehüten geschickt. Tiefer runter geht's nimmer. Und doch ist er dem Verhungern nahe. Vers 16, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Schoten sind Schweinefutter. Es ist dem menschlichen Organismus unmöglich, sie richtig zu verdauen. So sitzt der jüngere Sohn bei den Schweinen und sehnt sich danach, selbst ein Schwein zu sein, um die Schoten essen zu können. Aber niemand gibt sie ihm. Und jetzt, wo die Kräfte schwinden und der Hungertod näher rückt, jetzt erst ist der Druck groß genug, um den Gedanken an eine Rückkehr nach zu Hause überhaupt denkbar zu machen. Vers 17. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Es lohnt an dieser Stelle sehr genau hinzuschauen. In der Regel wird dieser Text nämlich so ausgelegt, dass der jüngere Sohn in diesem Augenblick Reue empfunden und Buße getan habe. Aber der Text sagt genau das nicht. In dem Selbstgespräch des jüngeren Sohns drückt sich keine Reue aus, sondern das Verlangen nach Essen. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Der jüngere Sohn sagt also nicht: Ich habe meine Familie beschämt. Auch nicht: Ich habe meinem Vater Schmerzen und Seelenqualen bereitet. Er äußert auch kein Bedauern darüber, dass er das gesamte Erbe verloren hat. Er will nur eines: Er will essen. Und so entwickelt er einen Plan. Einen Plan, der ihm das bitter nötige Essen sichern und gleichzeitig dafür sorgen soll, dass er sein Gesicht wahren kann. Ein gesichtswahrender Plan. Verse 18 und 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Für Tagelöhner steht im griechischen Text des Neuen Testamentes das Wort Mistos. Und das ist eigentlich ein Azubi. Das ist ein Azubi. Ein Mistos ist ein Ungelernter, der zum Facharbeiter ausgebildet wird. Warum will der jüngere Sohn gerade das? Die Antwort liegt nahe: Als Auszubildender wird er vom Vater ernährt. Praktisch. Dann kann er, wenn er fertig ausgebildet ist, in dem erlernten Beruf Geld verdienen und seinem Vater das verprasste Geld zurückstottern. So hofft er, den Respekt des Vaters und das Wohlwollen des älteren Bruders und die Achtung der Dorfbewohner zurückgewinnen zu können. Das heißt, der jüngere Sohn sieht das Hauptproblem in dem verloren gegangenen Geld. Und das sehr demütig klingende Bekenntnis: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, bezieht sich auch auf das vergeudete Kapital. Anders gesagt, der jüngere Sohn sieht in diesem Augenblick nicht, dass er das Herz seines Vaters gebrochen hat. Er begreift nicht, dass er seinen Vater mit seinem Todeswunsch verstoßen hat. Er spürt nur den Hunger und dass der Hungertod nahe kommt. Und so, in dieser ganz kreatürlichen Not, verfällt er auf diesen gesichtswahrenden Plan. Es ist nicht Reue, die ihn zurücktreibt nach zu Hause, es ist der Hunger. Der gesichtswahrende Plan soll dazu dienen, noch ein letztes Mal das Vertrauen seines Vaters zu gewinnen und ihm einen Platz am Tisch der Arbeiter zu sichern. Die wirkliche Reue wird erst später kommen. Aber die ist jetzt noch nicht da. Die tödliche Gleichgültigkeit ist noch nicht geheilt. Aber der jüngere Sohn tut dennoch den ersten richtigen Schritt. Er schlägt den Weg nach zu Hause ein. Er will nicht die Beziehung zu seinem Vater zurück, noch nicht. Er will nur etwas von seinem Vater, dessen Geld und dessen Fürsorge. Aber die Richtung seines Lebens, die stimmt wieder. Auch das sollten wir genau im Auge behalten. Auch heute ist es so, dass die Erfahrung schierer Not Menschen dazu bringt, ganz neu oder auch zum ersten Mal nach Gott zu fragen. Manchmal ist das eine schwere Krankheit, manchmal auch die Einsamkeit und Verzweiflung nach einer gescheiterten Ehe, hin und wieder auch wirkliche materielle Not, die Menschen fragen lässt: gibt es Gott? Und wenn es ihn gibt, was ist er für ein Gott? Und wie kann ich seine Hilfe bekommen? Also Not lehrt beten, da ist was dran. Fast immer ist es dabei so, dass Menschen, die in Not kommen und dann nach Gott fragen, nur etwas von ihm wollen, aber nicht ihn selbst. Sie wollen Heilung von Krankheit, wer könnte das nicht verstehen, klar. Sie wollen Erlösung aus Verzweiflung und Einsamkeit, ganz klar. Aber nur selten wollen sie Gott selbst haben. Sie erkennen noch nicht, dass ihr wirkliches Problem tiefer liegt. Sie erkennen noch nicht, dass es die Rebellion ihres Herzens ist, die sie zu Verlorenen macht. Aber wenn sie anfangen zu fragen, stimmt die Richtung ihres Lebens wieder? Sie sind noch verloren, aber die Richtung stimmt wieder. Und dann ist da noch etwas, und das ist noch viel besser, und das ist der himmlische Vater. Denn der Vater in unserem Gleichnis bleibt der Vater. Er bricht die Beziehung zu seinem verlorenen Sohn nicht ab. Die Beziehung zu dem Sohn ist zwar unterbrochen, aber der Vater behält diese Beziehung wie ein abgeschnittenes Ende eines Seils in der Hand, in der Hoffnung, dass wieder angeknüpft werden kann. Das bedeutet für den Vater Leid. Aber in diesem Schmerz des Vaters liegt die Grundlage für eine mögliche Rückkehr des Sohns. Der Theologe William Temple hat einmal gesagt, dass Gott uns so viel Freiheit schenkt, dass wir sogar seine Liebe ablehnen können. Und so ist es wirklich. Wir können Gottes Liebe ablehnen und zu Verlorenen werden. Aber die Liebe des himmlischen Vaters bleibt dennoch da. Und wenn wir zurückkehren, ist sie es, die uns empfängt. Gott sei Lob und Dank, dass das so ist. Gleich werden wir mehr davon erfahren. Es geht weiter bei Lukas 15. Vor ein paar Jahren brachte das WDR-Fernsehen in der Sendereihe Menschen hautnah einen bewegenden Dokumentarfilm mit dem Titel »Kein Wort mehr«. Darin geht es um verstoßene Eltern, also Eltern, die von ihren Kindern zu irgendeinem Zeitpunkt plötzlich verlassen worden sind. Einige von ihnen ist Monika Guntermann, die vor Jahren von ihrer Tochter Daniela ohne jede Vorankündigung verlassen wurde und seitdem keinen Kontakt mehr hat, obwohl beide in derselben Stadt wohnen. In einem Brief an die Mutter, den Daniela zurückließ, heißt es: Das Wichtigste, was mir je gefehlt hat, war Sicherheit, Geborgenheit, das Gefühl, angenommen, geliebt zu sein. Immer wieder liest Monika Guntermann diese Worte ihrer Tochter. Immer wieder schüttelt sie ratlos den Kopf. Ich verstehe es nicht, sagt sie. Ich frage mich jeden Tag, warum, aber ich finde keine Antwort. Um Eltern, genauer gesagt um einen Vater, der verstoßen wird, geht es auch jetzt noch einmal nach Teil 1, Teil 2. Und wir haben gesehen, der jüngere Sohn, der seinen Vater verstoßen hat und ins Elend gerät, kommt erst auf den Gedanken, nach Hause zurückzukehren, als der Hunger ihn treibt. Es ist der Hunger, der ihm Beine macht, aber nicht die Reue, noch nicht. Jetzt wollen wir sehen, wie es weitergeht. Lukas 15, 20 bis 32. Und er, der jüngere Sohn nämlich, machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu dem Vater, zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Schauen wir genau hin, was hier passiert. Es ist mehr, als man vermutet, und es ist in der Tat sehr bewegend. Also Punkt 1, eine erschütternde Begegnung. Vers 20, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Man kann sich leicht vorstellen, mit welcher Angst der jüngere Sohn die letzten Kilometer zum Haus seines Vaters zurückgelegt hat. Er weiß, so wie der erste Dorfbewohner ihn erkennt, werden sie alle auf den Beinen sein. Er hat ein Spießrutenlaufen vor sich. Die Leute werden aus den Häusern strömen und ihn mit eisiger Verachtung überschütten. Sie werden ihn, der seinen Vater verstoßen hat, nun seinerseits verstoßen. Sie werden die Kezaza-Zeremonie durchführen und ihn mit Hohn und Spott bis vor das Haus seines Vaters begleiten. Und was dann dort vor dem ehemaligen Zuhause ablaufen wird, kann er nur ahnen. Aber die Dinge entwickeln sich anders als erwartet. Als er noch weit entfernt war, so berichtet Vers 20, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und jetzt achten Sie drauf, was geschieht. Von seinem Vater heißt es, und er lief. Lukas, der Evangelist, der dieses Gleichnis Jesu niederschrieb, war ein gebildeter Mann. Er wählte seine Worte immer mit Bedacht. Und für Laufen gebraucht er das griechische Wort Dramon. Und das heißt genau übersetzt, er lief so schnell er konnte. Er lief so schnell er konnte. Hier wird also nicht ein langsames Schlurfen beschrieben, auch kein zügiges Gehen, sondern der Vater rennt. Im Nahen Osten würde ein Mann in seinem Alter und in seiner Position immer sehr langsam und würdevoll schreiten. Man kann davon ausgehen, dass der Vater in den 40 Jahren vorher niemals auch nur für irgendeinen Zweck gerannt ist. Kein Dorfbewohner, der älter als 25 Jahre ist, würde jemals rennen. Aber jetzt rennt der Vater die Dorfstraße hinunter, und damit das überhaupt geht, muss er sein Gewand wie ein Heranwachsender vorne in die Hand nehmen und es anheben, sonst würde er stolpern. Und indem er das tut, werden seine Beine sichtbar, was im Nahen Osten bei einem älteren Mann als äußerst demütigend betrachtet wird, als peinliche Schande. Die Herumlungerer auf der Dorfstraße werden hinter dem Vater herlaufen, auf höchste erstaunt und irritiert, dass dieser geachtete Mann sich öffentlich so blamiert. Und natürlich stellt sich die Frage, warum tut der Vater das? Der Sohn ist doch noch recht weit weg. Die nächstliegende Antwort lautet, der Vater rennt, weil er Mitleid mit seinem Sohn hat. Klar, das stimmt. Aber es steckt mehr dahinter. Der Vater weiß, was seinen Sohn im Dorf erwartet. Er weiß, dass es ein fürchterliches Spießrutenlaufen für ihn geben wird. Und so zieht er die Augen, die spöttischen Augen des Dorfes, weg von seinem Sohn auf sich. Er nimmt die Schande und Demütigung auf sich, die eigentlich seinen Sohn treffen soll. Und dann umarmt er seinen Sohn sogar und küsst ihn. Genau übersetzt steht da eigentlich, er küsste ihn immer wieder. Er küsste ihn immer wieder. Und damit zeigt der Vater den bitterbösen Dorfbewohnern, dass er seinen Sohn annimmt. Und das ist wichtig. Niemand wird es jetzt noch wagen, dem Sohn mit Verachtung zu begegnen. Der Vater nimmt die Wut, den Hass, die Verachtung der Dorfbewohner auf sich und zieht sie so von seinem Sohn weg. Damit sind wir an einem sehr wichtigen Punkt. Wir haben eben gesehen, dass der Vater für den lebendigen Gott steht. Und jetzt überlegen wir mal zusammen. Was bedeutet das denn dann, wenn der Vater sein Haus verlässt und dem Verlorenen entgegenrennt und dabei alle Schande und Demütigung auf sich nimmt? Was bedeutet das? Nun, was wir hier haben, ist ein Bild für die Menschwerdung Gottes. Der Vater, Gott, verlässt sein Haus, den Himmel. Er begibt sich dorthin, wo der Verlorene ist und nimmt dabei alle Schande und Demütigung auf sich. Jesus spricht also in diesem Gleichnis bildhaft von Gott, der den Himmel verlässt und zu den Menschen, den Verlorenen, kommt. Genauer gesagt, Jesus spricht hier von sich. Bedenken wir, Jesus hat einmal gesagt, das steht im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und hier in diesem Gleichnis macht er deutlich, wenn ich hier unter euch bin und zu den Verlorenen gehe, dann ist es Gott selbst, der unter euch zu den Verlorenen geht. Denn ich und der Vater sind eins. Das Gleichnis vom verstoßenen Vater beschreibt hier in ganz feiner Weise das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und jetzt schauen wir, was mit dem jüngeren Sohn passiert. Vers 21. Der Sohn aber sprach zu dem Vater, zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Natürlich haben sie sofort bemerkt, dass ein Stück der Rede, die der Sohn vorbereitet hat, fehlt. Der Satz, mache mich zu einem deiner Tagelöhner, fehlt, wird nicht gesagt. Traditionell wird dieser Vers so ausgelegt, dass der Vater seinen Sohn in seiner Rede unterbrochen habe. Aber davon steht hier nichts. Und darum scheint mir eine andere Deutung sehr viel wahrscheinlicher zu sein. Der jüngere Sohn begreift erst jetzt, in diesem Moment, was er getan hat. Er begreift, dass nicht das verschwendete Erbe das Hauptproblem ist, sondern die Beziehung zu seinem Vater, die er, der Sohn, zerstört hat. Anders gesagt, der jüngere Sohn war in seiner Gleichgültigkeit gegen den Vater so verhärtet, dass er die Liebe seines Vaters in all den zurückliegenden Jahren gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Aber jetzt, wo sein Vater ihm entgegenrennt, dass man seine nackten Sauerkrautbeine sieht und die Schande und die Demütigung auf sich zieht und ihn immer wieder küsst, jetzt begreift er begreift, dass der Vater ihn immer geliebt hat. Er begreift, dass er genau diese Liebe mit Füßen getreten und verstoßen hat. Und er begreift, dass sein Vater ihm diese Liebe jetzt wieder neu und grenzenlos schenkt. Und da bricht die Gleichgültigkeit in ihm zusammen. Er wird überschwemmt von Schulderkenntnis und er kann nur noch stammeln: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Was wir hier haben, ist die Heilung der Gleichgültigkeit. Der jüngere Sohn, der seinen Vater verstoßen hat, lässt sich in diesem Augenblick vom Vater finden. Und das ist Buße, sich von Jesus finden lassen. Nicht künstliche Zerknirschung. Sich von Jesus finden lassen. So wie Micky Wiese. In jungen Jahren wird er Christ, beginnt in der Bibel zu lesen und versucht, seinen Glauben im Alltag zu leben. Aber irgendwann spürt er eine Veränderung. Nach und nach weicht die ursprüngliche Freude am Glauben. Vieles wird zur anstrengenden Routine. Als er gefragt wird, ob er bei einer Jugendfreizeit mitarbeitet, wird sein Konflikt offenbar. Ich dachte, sagt er, wenn ich Nein sage, ist Gott sauer auf mich. Um die innere Spannung aufzulösen, greift er immer häufiger zur Flasche. Er rutscht in eine tiefe Depression, hat Selbstmordgedanken. Micky Wiese entschließt sich zu einer Therapie. Ein halbes Jahr verbringt er in einer Klinik. Einer der Therapeuten spricht ihn direkt auf sein Problem an, die Angst vor Gott. Der Therapeut sagt, sie haben Angst davor, dass Gott sie in die Pfanne haut, wenn sie etwas falsch machen. Das sitzt. In den nächsten 2 Jahren bricht Micky fast alle biblischen Gebote. Er nimmt verschiedene Drogen, hat ständig wechselnde Frauenbeziehungen, beschäftigt sich mit Astrologie und Okkultismus. Er ist auf der Suche nach Gott, aber er findet ihn nicht. Doch dann hat er seltsame Erlebnisse. Auf einer Tanzfläche am frühen Morgen und an anderen Orten spürt er plötzlich, dass Gott ihn gefunden hat. Er begreift, dass Gott ihn wirklich liebt und dass er nicht darauf wartet, ihn in die Pfanne zu hauen. Heute hat er keine Angst mehr davor, dass Gott nur auf seine Fehler wartet, weil er erlebt hat, dass dieser Gott ihn bedingungslos liebt, auch wenn er kein perfekter Mensch ist. und kein vorbildlicher Christ ist. Micky machte die Erfahrung, dass Gott ihn gefunden hat, als er am wenigsten damit rechnete. Und das brachte die entscheidende Wende in seinem Leben. Und das gilt für jeden von uns. Das Entscheidende ist, dass wir uns von Gott finden lassen. Das bringt die Wende in unserem Leben. Halten Sie das fest. Buße bedeutet, dass ich mich von Gott finden lasse. Verse 22 bis 24, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das beste Gewand. Was bitte ist das beste Gewand? Das beste Gewand ist das Festtagsgewand des Vaters. Ein super teurer Mantel. Die Diener des Vaters müssen das Festtagsgewand sofort herbeiholen und dem Sohn anziehen. Und auf dem großen Fest, das nun beginnt, wird der Sohn das Festtagsgewand des Vaters tragen. Und alle im Dorf werden es sehen und keiner wird es mehr wagen, auch nur ein böses Wort gegenüber dem jüngeren Sohn fallen zu lassen. Aus Achtung vor dem Vater werden ihn alle wieder annehmen, als wäre nichts geschehen. Und dann der Ring, das ist der Siegelring der Familie. Mit solchen Siegelringen wurden Verträge gesiegelt. Und das heißt, der Vater gibt dem jüngeren Sohn die volle Verfügung über das Familienvermögen zurück. Er darf frei schalten und walten damit. Das ist wichtig. Der Vater fordert das verschleuderte Kapital nicht zurück. Mit keinem Wort. Sondern der Vater trägt die wahrscheinlich immensen Kosten, die Eskapaden seines Sohnes verursacht haben. Jesus macht hier deutlich, dass Gott ein Gott ist, der alle Kosten trägt. Verstehen Sie? Der alle Kosten trägt. Der lebendige Gott, der Vater, trägt alle Schulden, die Menschen verursacht haben. Gott ist ein Gott, der freiwillig für die Schulden anderer Leute aufkommt. So einer ist das. Und so weist Jesus hier wieder in sehr feiner Weise auf seinen Tod am Kreuz hin. Denn dort am Kreuz wird er, der mit dem Vater eins ist, für die Schuld der Menschen mit seinem Leben bezahlen. Die Menschwerdung und der Sühnetod Christi, beide stecken in diesem Gleichnis schon drin. Und der jüngere Sohn? Wie mag es ihm gegangen sein in diesen dramatischen Minuten und Stunden? Nun, ich glaube, er hatte vor allem mit einer Versuchung zu kämpfen. Es hätte nämlich für ihn sehr nahe gelegen zu sagen, Vater, ich kann das nicht annehmen, dass du mich als deinen Sohn akzeptierst und noch dazu alle Kosten trägst. Es ist zu unverdient. Das hätte nahe gelegen. Wenn Menschen so unverdient überreich von Gott beschenkt werden, dann beschämt sie das, weil es so furchtbar unverdient ist. Dann stehen wir in Versuchung, aus verletztem Stolz und verletzter Eitelkeit das große Geschenk zurückzuweisen. Wir möchten lieber alles verdienen, aber nichts geschenkt haben. Wir machen lieber Geschäfte. Der jüngere Sohn ist dieser Versuchung nicht erlegen. Er hat sich als das Kind seines Vaters neu annehmen lassen. Aber in Zukunft weiß er, dass alles, die Liebe und Großzügigkeit seines Vaters, dass die das Einzige ist, wovon er lebt. Und das wird eine Wirkung haben. Er wird in Zukunft mit seinem Vater leben und ihm dienen in Liebe. Und das ist, was Gott für jeden von uns will. Und er sehnt, dass wir mit ihm leben und ihm dienen in Liebe. Und jetzt noch ein Blick auf den älteren Sohn. Letzter Punkt, ein fehlender Höhepunkt. Verse 25 bis 27. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn hat auf dem Feld die Arbeit der Angestellten des Hauses überwacht. Als ältester Sohn würde er nicht die harte Feldarbeit selber tun, Er würde nur die anderen überwachen. Als er dem Haus seines Vaters nahe kommt, hört er den Lärm eines ausgelassenen Festes. Und nun würde eigentlich jeder erwarten, dass er das Haus betritt und sich nach dem Grund für das Fest erkundigen würde. Aber das tut er nicht. Er ruft einen der Knechte zu sich und dieser Knecht eröffnet ihm, dass sein Vater im Begriff ist, sich mit seinem jüngeren Bruder, einem offensichtlichen Sünder, an einen Tisch zu setzen und zu essen. Und jetzt beachten Sie die Reaktion des älteren Bruders, Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der ältere Sohn reagiert auf das Fest mit explosiver Wut. Und diese Wut ist so groß, dass er sich weigert, das Haus zu betreten. Er weigert sich, obwohl die Gäste bereits eingetroffen sind. Nun muss man wissen, bei jedem größeren gesellschaftlichen Anlass, egal ob mit oder ohne Festessen, wird im Nahen Osten von allen männlichen Familienmitgliedern erwartet, dass sie erscheinen und die Gäste mit Handschlag begrüßen. Das gilt selbst dann, wenn sie gar nicht die Absicht haben, lange zu bleiben. Es gilt als persönliche Beleidigung gegenüber den Gästen und dem Vater als Gastgeber, wenn einer der Familienangehörigen diese Höflichkeitsgeste verweigert. Der ältere Sohn weiß das natürlich. Und darum ist sein Verhalten eine absichtliche, öffentliche Beleidigung des Vaters. Dazu kommt, dass bei solchen Festen der älteste Sohn immer die Aufgabe hatte, als eine Art Oberkellner die Arbeit der Diener zu beaufsichtigen. Die Gäste wurden dadurch in besonderer Weise geehrt. Sie sind dem Gastgeber so viel wert, dass der älteste Sohn selbst sie bedient. Nun steckt der älteste Sohn in einer Klemme. Es würde ihm wahrscheinlich nicht schwer fallen, die Gäste zu bedienen. Aber unter diesen Gästen, wahrscheinlich an der Spitze der Tafel, sitzt sein jüngerer Bruder. Und den müsste er auch bedienen. Und das bringt er nicht über sich. Er weigert sich, das Haus, geschweige denn den Festsaal, auch nur zu betreten. Natürlich, in einem Dorf bleibt nichts verborgen. Weiß ja nicht, wie das in Frauenhain ist, aber das unerhörte Verhalten des älteren Sohnes spricht sich sofort unter den Festgästen herum. Alle halten erschrocken den Atem an und warten auf die Reaktion des Vaters. Alle erwarten, dass der ältere Sohn entweder sofort bestraft oder aber komplett ignoriert wird, um dann später, wenn die Gäste gegangen sind, äußerst unsanft angefasst zu werden. Und wieder kommt es zu einer völlig unerwarteten Reaktion des Vaters, Vers 28. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Dass der Vater den Festsaal verlässt und zu seinem Sohn vors Haus geht, um mit ihm zu reden, ist eine große Demütigung für den Vater. Zum zweiten Mal an diesem Tag nimmt der Vater eine große Demütigung auf sich, um was zu erreichen. Er will den älteren Sohn für sich gewinnen, das ist seine Absicht. Und dafür nimmt er die Demütigung auf sich. Es ist nur schwer zu vermitteln, was für einen Schock es unter den Gästen ausgelöst haben muss, als der Vater das Fest verlässt, um zu seinem Sohn auf den Hof zu gehen und ihn versöhnlich zu stimmen. Der Vater geht also hinaus und bittet seinen Ältesten. Natürlich könnte er den Sohn sofort bestrafen, klar. Aber dadurch würde die Bitterkeit des Ältesten nur noch größer werden. Und so trägt auch hier der Vater die Kosten für die Versöhnung. Er geht hinaus zu seinem Sohn und bittet ihn. Und jetzt, da draußen auf dem Hof, also in der Öffentlichkeit, schleudert der ältere Sohn seinem Vater Worte entgegen, die einen tiefen Blick in das Herz des Älteren erlauben. Vers 29 und 30, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Wie eigentlich beschreibt der ältere Sohn hier seinen Vater? Es gibt nur eine Antwort, er beschreibt ihn als Sklavenhalter. Sein Bild von seinem Vater ist das eines miesen Ausbeuters. Ist das nicht seltsam? Jahrelang hat der ältere Sohn auf dem Hof gelebt und gearbeitet. Er hat alle Gebote gehalten, wie er stolz bemerkt. Und doch hat er eine unbändige Wut auf seinen Vater. Das gibt es also, dass Menschen nach den Geboten Gottes leben, hohe moralische Standards in ihrem Leben haben, höchsten Idealen nachstreben und trotzdem ist ihre Beziehung zu Gott zutiefst gestört. Wie kommt das denn? Es hängt im tiefsten damit zusammen, dass wir Menschen dazu neigen, mit Gott wie mit einem Geschäftspartner umzugehen. Wie sieht das Geschäft aus, das wir mit ihm machen? Es ist dieses. Wir achten darauf, dass unser Leben mit den Geboten Gottes möglichst genau übereinstimmt. Wir bemühen uns, die Wahrheit zu sagen, wir vergessen die Armen nicht, wir erziehen unsere Kinder ordentlich, verschicken sie zur Christenlehre und achten darauf, dass sie einen Beruf lernen, der sie und ihre Familien ernährt. Wir brechen nicht die Ehe, wir machen keine Eskapaden, wir haben keine verborgenen Süchte, wir haben keine dunklen Geheimnisse, wir halten den Kontakt zur Kirchengemeinde, wir geben niederen Regungen in uns, wie zum Beispiel Hass oder Neid, nicht nach. Das ist unser Anteil, den wir in unser Geschäft mit Gott einbringen. Wir lassen uns das Leben mit Gott durchaus etwas kosten. Und er, was muss er einbringen, damit der Handel stimmt? Er muss die Ziele fördern, die wir für unser Leben festgelegt haben. Er muss dafür sorgen, dass unsere Lebensplanung gelingt. Er muss uns vor Tragödien und Unglücken bewahren. Er muss akzeptieren, dass wir es sind, die sagen, wo es längst geht im Leben. Er muss ja sagen dazu, dass in der Mitte unseres Lebens nur wir selbst sitzen, dass dort kein Platz für ihn ist und er sich dem fügen muss, was wir beschließen. Das ist das Geschäft. Es läuft so oder so bei manchen ab. Selbst Christen fallen manchmal in diese Geschäftemacherei mit Gott zurück. Der Kern dieses Geschäftes ist, dass wir Lohn von Gott erwarten. Lohn dafür, dass wir die Gebote gehalten haben, so ist es auch bei dem älteren Sohn in unserem Gleichnis. Er erwartet Lohn von seinem Vater und er ist empört, dass der Vater ihm den Lohn nicht gibt, den er meint erwarten zu können. Aber was seine Wut zum Siedepunkt bringt, ist die Tatsache, dass der jüngere Sohn, der das Erbe verprasst hat, all das im Übermaß bekommt, was ihm, dem Älteren, scheinbar vorenthalten wurde. Nun aber, da dieser, dein Sohn, ist immerhin sein Bruder, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Wer versucht, Geschäfte mit Gott zu machen, den macht es rasend, wenn andere, die sich gar nicht bemüht haben, von Gott reich beschenkt werden. Das macht ihn rasend. Gnade kann Menschen rasend machen vor Wut. Gnade, die sie an anderen sehen, weil sie es himmelschreiend ungerecht finden, wenn Gott andere großzügig behandelt, an ihnen aber, so scheint es, knausert, obwohl sie doch alle Gebote gehalten haben. Kennen Sie das auch, dass Menschen einen tiefen Groll auf Gott entwickeln, wenn sie ernsthaft krank werden? Kennen Sie das auch, dass sie dann sinngemäß sagen, nie habe ich irgendeinem Menschen etwas zuleide getan. Nie habe ich die Ehe gebrochen und nie bin ich aus der Gemeinde ausgetreten und dennoch bin ich jetzt so krank. Wie konnte das Gott bloß zulassen? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Andere sind gesund und leben herrlich und in Freuden und ich werde so gestraft. Es ist ein schönes, ausgewachsenes Unrecht. Ich kann das menschlich sofort verstehen. Ich habe als Pastor an vielen Krankenbetten im Krankenhaus gesessen und habe diese Sätze so oft gehört. Ich kann das menschlich verstehen. Wir alle neigen dazu, Geschäfte mit Gott machen zu wollen. Aber das Dumme ist, Gott will keine Geschäfte mit uns machen. Er will keinen Lohn geben, den er uns für unsere Dienste schuldet. Er will unser Vater sein und wir seine Kinder. Das ist es, was er will. Lohn und Geschäfte, die spielen bei ihm keine Rolle. Und jetzt achten Sie drauf, wie der Vater das seinem Ältesten vermittelt. Verse 31 und 32. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Der Vater bittet seinen Ältesten und sagt, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist doch dein. Also will sagen, Gott teilt alles, was er hat mit seinen Kindern. Und was Gott hat, ist ja nicht gerade wenig, aber er teilt es alles. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, irgendwelche Löhne zu zahlen. Mit so einer Erbsenzählerei gibt sich Gott gar nicht ab. Er teilt alles mit seinen Kindern, was er hat, alles. Und wenn ein Mensch durch Jesus ein Kind Gottes geworden ist, dann gilt das auch für diesen Menschen. Gott teilt mit ihm alles, was er hat. Es ist, als ob Gott das zu jedem Christen persönlich sagt. Alles, was mein ist, das ist dein. Alles, was dazu nötig ist, dass wir uns von ihm finden lassen, Buße tun und uns von ihm retten lassen. Und jetzt kommt das Allererstaunlichste, dem Gleichnis vom verstoßenen Vater fehlt der eigentliche Höhepunkt. Und das wäre die Antwort des Ältesten. Wir erfahren nicht, ob er auf die Bitte des Vaters einging oder sich weiter verhärtete. Der Höhepunkt der Geschichte fehlt. Und warum fehlt er? Die Antwort liegt nahe. Lukas 15, 1-2 sagt, dass Jesus das Gleichnis vom verstoßenen Vater den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählte, die sich daran störte, dass er sich mit Sündern an einen Tisch setzte und mit ihnen aß. Es liegt sehr nahe, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die im Volk meistens die Ältesten genannt wurden, sich ohne Schwierigkeiten mit dem ältesten Sohn identifizierten. Und Jesus hat den Höhepunkt seines Gleichnisses sehr bewusst wegen ihnen, Pharisäern, Schriftgelehrten, Gesetzeskundigen, weggelassen. Die fehlende Antwort des ältesten Sohnes war wie eine Frage an sie. Was werdet ihr jetzt mit mir machen? Wie werdet ihr euch mir gegenüber verhalten? Werdet ihr bereit sein, euch von Gott finden zu lassen oder werdet ihr weiter Geschäfte mit ihm machen wollen? Wie werdet ihr, Pharisäer, Schriftgelehrte, Gesetzeskundige, Priester, wie werdet ihr euch entscheiden? Der fehlende Höhepunkt dieses Gleichnisses ist wie eine Frage. Eine Frage an jeden Menschen. Wie werden wir uns entscheiden? Werden wir uns finden lassen von dem lebendigen, heiligen Gott, der alles mit uns teilen will? Oder werden wir fernbleiben von ihm in unseren Herzen? Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, welcher Ernst in diesem Gleichnis. Wir lesen es und wir merken, was für eine Tiefe da drin steckt. Wir merken, wer du bist und dass deine Liebe und Gnade überfließen und dass es so furchtbar klein gedacht ist, mit dir Geschäfte machen zu wollen. Herr, danke, dass du so bist, wie du bist, so ganz anders als wir Menschen, so ganz anders. Danke, dass deine Gnade so groß ist, dass du dich nicht angeekelt von Sündern abwendest, sondern sie in die Arme nimmst, sie immer und immer wieder küsst und sie in alles einsetzt, um mit ihnen zu teilen. Danke, dass du uns die Möglichkeit zu Buße und Bekehrung und Wiedergeburt gegeben hast. Danke, dass uns diese einfachen Schritte der Hingabe an dich die Ewigkeit erschließen. Danke, dass das alles heute so gilt und als Angebot jedem Menschen offen steht. Herr, es ist wunderbar, wie du bist. Du bist der Liebende, der uns nachgeht. Du bist der Liebende, der uns sucht. Du bist der, der uns nach Hause holt, damit unser Leben gut wird. Wir preisen dich. Amen.